Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt sie herzlich Angela Gutzeit. Die Schriftstellerin Iris Wolf erzählt in ihrem Roman Die Unschärfe der Welt die Geschichte einer rumäniendeutschen Familie über 4 Generationen. Wir stellen es gleich vor. Das Buch stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und auch auf der Shortlist des Wilhelm Raabe Literaturpreises 2020 war es zu finden. Zusammen mit Anna-Katharina Hahns Roman Aus und Davon, Leif Rahns Allegro Pastel, Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos und Christine Wunickes Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Heute wurde bekannt gegeben, dass sich die Jury des Wilhelm Raabe Literaturpreises für Christine Wunicke entschieden hat. Der Raabe-Preis gehört mit seinen 30.000 Euro Preisgeld zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Vergeben wird er vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig. Vorsitzender der neunköpfigen Jury ist mein Kollege Hubert Winkels. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Preisträgerin und ihren Roman gesprochen. Angesichts der Schwergewichte, die auf der von mir eben erwähnten Shortlist standen, kann es keine einfache Entscheidung gewesen sein. Was also gab den Ausschlag für die Preisvergabe an Christine Wunicke und ihren Roman »Die Dame mit der bemalten Hand«? So meine erste Frage an Hubert Winkels.
Dass es grundsätzlich keine einfache Entscheidung war, stimmt. Es hat verschiedene Gründe, aber vor allen Dingen sind von den sehr guten Autoren und ihren Büchern 3, von denen man wirklich sagen muss, dass die Autoren wirklich ihr ganz eigenes Strickmuster haben oder ihr eigenes Idiom oder sogar eine Innovation in der Literatur demonstrieren. Und das ist sehr, sehr selten. Das ist bei Leif Rahnt so, wie ja viele wissen, der diese seltsam kalte, moderne, höhenlose, abgrundlose, einfache Welt beschreibt in einem Rausch der Gegenwärtigkeit. Anne Weber hat ein Versepos vorgelegt, was es quasi gar nicht mehr gibt, und versucht, eine Widerstandskämpferin in Frankreich zu fassen als Heldinnen-Epos. Annette, also wirklich mit einem gewissen Rhythmus und Kurzzeilen über 200 Seiten, was auch ganz, ganz außergewöhnlich ist. Und Christine Wunicke besticht seit langem in jedem ihrer Romane, der Kurzromane, durch eine, ich würde es mal nennen, slapstickhafte Darstellung von einerseits Handlung, andererseits aber auch von Sprachbehandlung. Nichts stimmt, alle reden aneinander vorbei, nichts funktioniert, und in diesem permanenten Nicht-Funktionieren ergibt sich eben wie bei gutem Slapstick auf einmal eine herrliche, stimmige Komödie.
Bevor wir jetzt nun auf das Buch näher eingehen, sollten wir kurz etwas zur Preisträgerin selbst sagen, denn Christine Wunicke ist in der Öffentlichkeit, wie ja immer wieder betont wird, kaum präsent, von der Literaturkritik aber schon seit einigen Jahren hochgeschätzt.
Ja, das stimmt. Also man hört ein Tremulieren seit einiger Zeit, wird es lauter. Da ist jemand in München, der tut etwas, was ganz unerhört ist, nämlich eben, wie ich versucht habe anzudeuten, solche Romane zu schreiben. Mittlerweile hat es sich unter den Literaturliebhabern herumgesprochen. Sie hat den Münchner Literaturpreis kürzlich bekommen, der erste Preis, der größere Preis, den sie überhaupt bekommen hat. Sie schreibt schon seit über 20 Jahren, dafür ist sie eigentlich zu unbekannt. Und hat jetzt mit Die Dame mit der bemalten Hand, ich weiß gar nicht, ob das ein besserer Roman ist als ihr wunderbarer Der Fuchs und Dr. Shimamura, aber sie hat jetzt, glaube ich, diese kritische Schwelle erreicht, jenseits derer sie allgemein als eine der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur erkannt wird. Und wir durften dabei sein und ein bisschen mithelfen mit dem Raabe-Preis.
Was ja an Christine Wunickes Stoffen aufhält, sie hält sich gern in historischen Gefilden auf. Oder wenn man es präziser sagen will, so in den Zwischenräumen von Faktischem und Fiktionalen. In dem jetzt ausgezeichneten Roman Die Dame mit der bemalten Hand ist das ja auch so. Wir befinden uns da so ungefähr in der Mitte des 18. Jahrhunderts und haben es mit 2 kulturell sehr unterschiedlichen Forschungsreisenden zu tun. Das ist ein sehr raffiniertes, auch kompliziertes Setting mit vielfältigen Verweisen.
Das stimmt. Obwohl der eine in dem Sinne gar kein Forschungsreisender ist, Musa al-Lahuri.
Aber Astronom ist er.
Ist zwar von Haus aus Astronom, baut Astrolabien, also wirklich ein Instrument damals schon von gestern, und ist eigentlich auf dem Weg nach Mekka. Also er will nach Mekka und hat sich verlaufen quasi. Das ist so, wie er sich im ganzen Leben verlaufen hat. Er kommt aus Persien, lebt in Hindustan, weiß gar nicht genau, warum er jetzt in die Nähe von Bombay oder Mumbai geraten ist. Und das ist in der Hinsicht sprachlich und geografisch in jeder Hinsicht schillernd, was er denn ist und tut. während Carsten Niebuhr einerseits einen klaren Auftrag hat von einem hochmögenden Theologen der damaligen Zeit in Göttingen, Michaelis, der mit Hilfe des dänischen Königs ein ganzes Team von 5 Leuten in den Nahen Osten schickt, eigentlich um im biblischen Land mit damals beginnenden naturwissenschaftlichen Mitteln Äquivalente oder Realien zu biblischen Erzählungen zu finden. Also wenn ein Vogel erwähnt wird in der Bibel oder eine Landschaft, rauszukriegen, gibt es die wirklich? Ist das wirklich vor Ort? Sind das Erzählungen, die stimmen? Also eine empirische Frage. Alle sind dafür denkbar ungeeignet. Kein Mensch weiß überhaupt, worum es geht. Genau Carsten Niebuhr als Mathematiker und Vermessungsgenie schon mal überhaupt nicht. Als Nebeneffekt dieser Reise, die ja wirklich stattgefunden hat, hat er tatsächlich als erster das Rote Meer, die Gegend ums Rote Meer inklusive Sinai überhaupt vermessen, weltgeschichtlich. Aber dass er biblische Spuren gefunden hätte, ist nicht bekannt. Außerdem ist er ja auch in Indien gelandet, bei Mumbai, wo er auch nicht hin wollte. Er ist zwischendurch allerdings nach Mekka geraten oder ganz in die Nähe und da darf er nicht hin. Also er ist dahin gegangen, wo Musa al-Lahuri hin will. Also das ist schon mal das erste Scheitern. Das nächste Scheitern ist, dass sie ihren Auftrag nicht verstehen. Das dritte ist, dass der Auftrag vollkommen uninteressant wird, weil 4 von den 5 real als arabische Reise ist diese Expedition bekannt, schon früh gestorben sind an Malaria und Carsten Niebuhr auch darunter litt und quasi ausschließlich sich in seinen Fieberträumen wahrgenommen wird. Also zu aller Verwirrung kommt auch noch eine Art halluzinatorisches Sprechen von Carsten Niebuhr dazu, der sich mit Musa al-Lahuri ganz schwer verständigen kann. Die sprechen beide x Sprachen, aber nicht dieselbe. Und zwar haben sie am Ende einen schmalen Weg im Arabischen, wo sie glauben zu verstehen, was sie sagen. Aber wir kriegen ja diese Gespräche mit im Roman und müssen feststellen, jeder versteht was völlig anderes, als der andere gedacht hat. Und jeder macht sich daraus seine eigene Welt, sein eigenes Weltbild, was denn sein könnte, was der andere meinen könnte, wer denn der andere sei. Wir wissen, dass es nicht so ist. Daraus entsteht natürlich erstmal eine drastische Komik, muss man sagen. Und zweitens ist fast irre gelungen. In diesem Missverstehen ergibt sich trotzdem eine Ebene, in der die Worte und die Einzelheiten, man kann gar nicht sagen, der Sinn, aber so zusammenpassen, dass sie toll klingen, auf einmal neue Bilder entwerfen, als wenn so ein fantastischer Zauberer auf einmal Welterklärungen an den Himmel malt. Geht ja nicht umsonst um Astronomie. Und die Bildlichkeit der Welterkenntnis eindeutig triumphiert über die rationale Welterkenntnis, die man ja gerade mit dieser Mission eigentlich durchsetzen will. Also es ist auch eine Verhöhnung sozusagen der Wissenschaft als allmächtige und zutreffende Form der Weltbewältigung. Und da sucht sie in all ihren Romanen rum, am Unterbau der Wissenschaft, was für ein Wahnsinn da am Werk ist, bis irgendwas rausdestilliert, dass alle glauben, das ist jetzt sozusagen der rationale Kern der ganzen Sache. Und das ist quasi nietzscheanisch gedacht. Ja? Der ganze dionysische Untergrund hinter dem schmalen, rationalen Betrieb, den wir aufrechterhalten, sozusagen den kitzelt sie hervor. Und das tut sie eben wirklich. Kitzeln ist schon ganz gut, dass man, wenn man sich darauf einlässt, gar nicht umhin kann, in ein tiefes Gelächter auszubrechen.
Genau, so heißt es auch in der Jurybegründung, unter anderem aus dem zufälligen Zusammentreffen einzelgängerischer Helden der Wissens- und der Weltgeschichte schlägt sie, also Wonicke, helle Funken der Erkenntnis und der Komik. Und in der Tat, die Dialoge vor allen Dingen sind hochkomisch. Die Protagonisten sprechen, wenn man so sagen will, ja, mit verschiedenen Zungen. Ist das richtig ausgedrückt?
Ja, so kann man es wirklich sagen. Zungen hat sowieso schon dieses Hellsprecherische, ja, dieses Inspirierte von oben, von anderswo, von Göttern inspirierte Sprechen. Und davon hat es immer was. Zumal die sich auch in einem sozusagen götterbeherrschten Ort befinden, nämlich auf einer kleinen Insel, die übrigens tatsächlich berühmt ist. Elephanta heißt sie, gegenüber von Mumbai, Weltkulturerbe, weil da eine den hinduistischen Göttern gewidmete wunderschöne Höhle ist, mit vor allen Dingen einer riesigen Shiva-Skulptur, die aus den Höhlenwänden herausgearbeitet wurde. Und da sitzen die eigentlich die ganze Zeit, um mal den abgründigen Witz kurz, aber der auch einfach funktioniert, von ihr zu illustrieren. Hat natürlich Carsten Niebuhr immer noch im Kopf, er soll was Biblisches suchen. Ja? Er ist natürlich weit von allem Biblischen weg, denkt aber, warum auch immer, Suleiman, hat er mal gehört, soll in dieser Höhle dargestellt sein. Suleiman, der muslimische sozusagen Urvater, ist natürlich niemand anderes als Salomo. Also denkt er, Salomo und die ganze Szene mit dem Kind und welcher Mutter es zuzuordnen ist, der Richter, ja, der jüdische, ist gemeint. Und den entdeckt er auch in diesen Höhlenbildern, diesen sozusagen strengen Richter und König. Faktisch ist er aber zu sehen, eine obszöne Vielfalt von Göttern, Tieren, gestaltwandelnden Göttern, eben wie Shiva selber, der drei Köpfe hat, der acht Arme hat. Und darin erkennt er den Salomo. Das ist einfach wahnsinnig komisch. Ich würde das als Verfahren fast manieristisch nennen. Ja? Also ganz, ganz weg von irgendeiner strengen und beherrschbaren Form. Aber Schönheit induzierend in dieser permanenten Abweichung von der Norm.
Hubert Winkel zu Christine Wunicke und ihrem Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Heute bekam sie den Wilhelm Raabe Literaturpreis 2020 zugesprochen. Die Preisverleihung wird Corona-bedingt nicht am 1. November in Braunschweig stattfinden, so wie es eigentlich vorgesehen war. Christine Wunickes Buch ist im Bärenberg Verlag erschienen, 165 Seiten, 22 Euro. Und nun zu Iris Wolf und ihrem ebenfalls hochgelobten Roman Die Unschärfe der Welt. Die Autorin wurde 1977 im rumänischen Sibiu bzw. Hermannstadt geboren. Das ist nicht unwichtig zu erwähnen, denn Iris Wolfs Romane und Erzählungen spielen häufig im Banat und in Siebenbürgen, der Region ihrer Herkunft. Dennoch überspringt die Autorin in ihren Texten immer wieder zeitliche und geografische Grenzen. So eben auch in ihrem vierten Roman Die Unschärfe der Welt. In diesem mit rund 200 Seiten eher schmalen Werk erzählt die in Freiburg im Breisgau lebende Autorin die Geschichte einer rumäniendeutschen Familie vor dem Hintergrund der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Näheres dazu von Günter Keindelsdorfer.
Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Im Fall der rumäniendeutschen Pastorenfamilie, die Iris Wolf ins Zentrum ihres Romans rückt, stimmt das nur bedingt. Auch wenn der ländliche Alltag in Ceausescus realsozialistischem Absurdistan seltsam zeitenthoben dahinfließt, müssen Wolfs Figuren doch allerlei Stromschnellen, Untiefen und gefährliche Strudel meistern auf den lebensgeschichtlichen Fahrten, die ihre Schöpferin ihnen zugedacht und zugemutet hat. Ein protestantisches Pfarrhaus im Banat ist das energetische Zentrum dieses Romans. Hier versuchen Hannes, der Rockmusik und Beatles begeisterte Pastor, und seine charakterstarke Frau Florentine in den 70er und 80er Jahren dem trostlosen Alltag in der Diktatur so etwas wie ein Leben in Würde abzutrotzen. Als Florentine an einem Spätwintertag einen gesunden Buben zur Welt bringt, ist das ein glückhafter Moment im Leben der Wolfschen Pfarrersfamilie. Iris Wolfs Roman setzt sich aus sieben Erzählungen zusammen, in deren Zentrum jeweils ein anderer Protagonist, eine andere Protagonistin stehen, alle aus dem näheren oder weiteren Umfeld der Pastorenfamilie stammend. Einen nicht geringen Reiz der Lektüre stellt es dar, die einzelnen Geschichten beim Lesen zu einem Erzählmosaik zusammenzusetzen. Dass man die zwei Dutzend Figuren mühelos auseinanderhalten und ihre Schicksale über die Jahrzehnte hinweg anteilnehmend mitverfolgen kann, spricht für die kompositorische Raffinesse, mit der Iris Wolf da ans Werk gegangen ist. Da ist zum Beispiel Florentine, die Pastorengattin, die nicht nur ein stattliches Pfarrhaus organisiert, sondern auch einen üppig wuchernden Garten mit Weinstöcken, Rosen, Gemüsebeeten und Apfel- und Quittenbäumen in Schuss hält. Nach der Obsternte lässt sich Florentine Jahr für Jahr von den Frauen des Dorfs beim Marmelade einkochen helfen. Wobei sie ein tief empfundenes Misstrauen gegen die Worte hegt, die bei solchen Anlässen gesprochen werden.
Ihr Schweigen musste wirken, als hielte sie sich für etwas Besseres. Florentine spürte Worten gegenüber ein nie ganz aufzulösendes Unbehagen. Die Unschärfe der Aussagen verunsicherte sie. Wie sehr sie sich auch bemühte, Sprechen reichte nicht an die Wirklichkeit der Erfahrung heran. Sie mochte es, ihren Gedanken nachzuhängen, während sie Ribisel und Himbeeren zupfte, Trauben erntete, Äpfel pflückte, zuzuhören, was die Wörter miteinander verhandelten, welche Erinnerungen sie anrührten. Sie waren in einem unbestimmten Raum angesiedelt, in dem Denken und Fühlen ineinander übergingen.
In Iris Wolfs Roman spielt die Sprachenvielfalt, aber auch, ganz wichtig, die Skepsis gegenüber dem Sprechen, gegenüber der Verlässlichkeit der Ausdrucksfähigkeit eine entscheidende Rolle. So redet nicht nur Florentine wenig, sondern auch ihr Sohn Samuel. Florentines Mann, der Pastor Hannes, ist da aus ganz anderem Holz geschnitzt, nicht nur, weil der Gebrauch von Worten zu seiner Profession gehört, sondern auch, weil er leutseliger und extrovertierter zu sein scheint als seine Frau. Führen die Pfarrersleute eine glückliche Ehe? Doch, ja, obwohl Hannes, wie jeder Mensch, mehrere Gesichter hat.
Der Mann, der die Treppe zur Kanzel hinaufstieg, war ein anderer als jener, mit dem Florentine das Bett teilte, die Mahlzeiten einnahm, stritt, lachte und diskutierte. Er war befähigt, Gottes Segen zu erteilen, und es gab kaum einen Kirchgang, bei dem Florentine nicht über diesen Unterschied nachdachte.
In Iris Wolfs Roman wird eine Welt lebendig, die man als weitgehend Untergegangene beschreiben muss. Die ländliche Welt des Banats und Siebenbürgens, geprägt von standhaftem Traditionsbewusstsein und einem zupackenden Protestantismus, der auch die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts überstanden hat. In der Welt, in der Wolfs Pastorenfamilie lebt, wird neben Rumänisch, Deutsch und Ungarisch wie selbstverständlich auch noch Serbisch und Slowakisch gesprochen. Jiddisch dagegen ist so gut wie nicht mehr zu vernehmen. Dass auf dem Höhepunkt der Ceausescu-Ära auch die Politik in das Leben der Pfarrersfamilie hineinspielt, versteht sich von selbst. Nachdem eines Sommers zwei DDR-Bürger die Gastfreundschaft der Pastorenfamilie in Anspruch genommen haben, die jungen Männer sind per Autostopp ans Schwarze Meer unterwegs, wird Hannes, der Pfarrer, von einem Securitate-Spitzel aus der dörflichen Nachbarschaft verpfiffen. Die Deutschen im Pastorenhaus seien irgendwie verdächtig. Der Pfarrer wird zum Verhör ins Polizeipräsidium beordert. Warum die Gäste 3 Wochen lang in seinem Haus geblieben seien, will die Staatssicherheit wissen, worüber man gesprochen habe. Ein Einschüchterungsverhör, eine Schikane. Die Sache endet glimpflich, aber ein Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung bleibt. Iris Wolf ist eine großartige Erzählerin. Das zeigt sich in vielen Details dieses gekonnt gearbeiteten Romans. Die Autorin pflegt eine sinnliche und lebendige Sprache, zugleich versteht sie sich auf die Kunst der anschaulichen und subtilen Charakterzeichnung. Eine der 7 Erzählungen ist dem Mädchen Stana gewidmet, einer Nachbarin der Pastorenfamilie. Stana, die Tochter des Securitate-Spitzels, ist in den Pfarrersohn Samuel verliebt, ohne dass sie es recht bemerkt. Die jungen Leute kennen sich von Kindesbeinen an. Wie zart Wolf die sich anbahnende Liebesgeschichte zwischen den Teenagern schildert, sucht seinesgleichen.
Wenn Stana nachdachte, wo Samuel in ihrem Körper wohnte, stellte sie fest, dass er inzwischen überall war. Sie fühlte ihn in den Fingerspitzen, in der Kraft ihrer Schultern. Mitten in der Brust hatte er einen weiten Raum eingenommen. In ihren Bauch sandte er ein leichtes, auffliegendes Gefühl. Sie zog die Decke bis unters Kinn. Samuel hatte, ohne es zu wissen, die Landkarte ihres Körpers für sich eingenommen.
Iris Wolfs intergenerationelle Familiengeschichte, die weit über das Wendejahr 1989 hinaus bis ins Baden-Württemberg von heute reicht, ist von ergreifender, aber immer unsentimentaler Menschlichkeit. Die gebürtige Siebenbürgerin ist eine präzise Beobachterin, sie beherrscht die Kunst der differenzierten Figurenzeichnung und ist eine fantastische Stilistin, die jeder Art von Klischeeanfälligkeit stilsicher ausweicht.
Günter Keindelsdorfer zu Iris Wolfs Roman »Die Unschärfe der Welt«. Das Buch ist bei Klett-Cotter erschienen, 216 Seiten, 20 Euro. Soweit zu unseren literarischen Themen im Büchermarkt. Mehr zur Literatur heute Abend ab 20.30 Uhr in unserer Lesezeit. Da wird Matthias Senkel zu hören sein mit seinem Text Warenz, den er beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vorgetragen hatte. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Arndt Reuning. Da wird es unter anderem ein Gespräch geben zum forensischen Kampf gegen Kinderpornografie. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.